Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute mit einem Gast namens Michael Alsdorf. Er ist ehemaliger Chefredakteur des Magazins Bikers News, Checkpoint der Rocker. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben ein Buch geschrieben, auf heißem Stuhl im Rockerkrieg, als Chefredakteur eines Rockermagazins zwischen Hells Angels und Bandidos. An einer Stelle in diesem Buch, das ist mir gerade noch so am meisten hängen geblieben, kommt vor, dass Reporter Ihnen immer wieder dieselben Fragen stellen. So, ich bin jetzt gerade der Reporter, der wahrscheinlich jetzt dann die 20 selben Fragen stellt, diese sogenannten Frequently Asked Questions. Fangen wir doch einfach mal damit an. Welche Frage über Rocker können Sie einfach nicht mehr hören?
Das sind mehrere Sachen, die ich nicht hören kann. Zum einen das Thema der Frauenfeindlichkeit der Rocker, beziehungsweise der überzogenen Männlichkeit. Ich hatte jetzt gerade im letzten Interview eine Frage, in der es um die toxische Männlichkeit ging, in der ich mal wieder erklären musste, dass die Rockerszene ja auch ein Bestandteil der Regenbogenfarben ist und da insofern auch die toxische Männlichkeit zugelassen sein sollte. Was für mich jahrelang ein Problem war, das ist jetzt gegenwärtig nicht mehr ganz so aktuell, war so die ewige Frage nach rechtsradikalen Hintergründen oder Unterwanderungen in der Rockerszene. Das wurde ja immer sehr gerne gebraucht, in der Regel, wenn die Reporter weiblich waren, wenn es weibliche Reporterinnen also waren. Die sind immer so drauf reingefallen auf die Äußerlichkeiten der Rockerszene, die sich ja schon mit gewissen Emblemen schmücken. Das kommt alles aus den USA. Dort ist es ganz selbstverständlich, dass man mit Hakenkreuzen und SS-Runen unterwegs ist. Macht man in Deutschland nicht, aber es gibt natürlich irgendwelche verwandten Symbole, Namen, Embleme, die hier verwandt werden. Und dann fällt man immer drauf rein und glaubt, die Rocker hätten einen politischen Hintergrund oder hätten politische Absichten. Und das musste ich dann immer erklären, dass es von ganz woanders herkommt. Und dass man hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien entwickeln sollte über rechtsradikale Unterwanderungen in der Rockerszene.
Okay, ich meine, dass es unter Rockern auch Rechtsradikale gibt, wie in allen anderen Gesellschaftssparten auch, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten.
Das war ganz sicher so. Das war natürlich auch im Osten so, gerade nach dem Mauerfall, als sich dort die Rocker, es gab ja auch im Osten Rocker, auch in der DDR gab es Rocker, das war natürlich eine ganz unterirdische Subkultur. Als die Mauer fiel und alle Freiheiten möglich waren im Osten, ist der Nachwuchs oft auch aus der rechtsradikalen Szene gekommen. Aber in dem Moment, wo die Leute als Rocker unterwegs waren, haben sie so viel zu tun gehabt, dass sie sich eigentlich politisch gar nicht mehr engagieren konnten.
Gut, rechte Verstrickungen in Rockerclubs, die es eventuell gibt oder auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile genügend Dokus dazu. Kann man vielleicht mal googeln, wenn man das möchte, aber dann streichen wir diese Frage einfach schon mal komplett
raus. Also man sollte sie zumindest mit Vorsicht genießen, diese Dokus, und sich überlegen, dass die Wirklichkeit vielleicht doch nochmal ein bisschen anders aussieht.
Was ich neulich eben gelesen habe auf Webseiten, Michael Alsdorf, quasi der Chefreporter der Rockerszene, hat sich in Oberstdorf zur Ruhe gesetzt. Das stimmt so nicht, oder?
Ich habe nie so ganz gewusst in meinem ganzen Leben, wo ich eigentlich hingehöre und wo ich eigentlich bin. Also es war immer schwierig, einen Platz zu finden für mich. Vielleicht bin ich deswegen auch Chefredakteur eines Rockermagazins geworden in so einer exotischen Branche. Es ist jetzt ähnlich mit Oberstdorf. Zur Ruhe gesetzt ist im weiteren Sinne tatsächlich der Fall. Meine Frau ist aus beruflichen Gründen nach Oberstdorf gezogen mit den Kindern. Wir sind geschieden, aber ich möchte mal sagen, wir sind einigermaßen glücklich geschieden. Will heißen, ich bin oft genug hier in Oberstdorf, wenn, ja, ich bin eigentlich im weiteren Sinne Dauergast von Oberstdorf. Inzwischen kenne ich die Autobahn zwischen Heidelberg und Oberstdorf so gut, dass ich alle Staustellen kenne und weiß, wo es etwas länger dauern kann. Und so gesehen bin ich auch Oberstdorfer oder fühle mich inzwischen auch als Oberstdorfer.
Und das ist natürlich auch die Gegend, gerade für einen passionierten Motorradfahrer, wo man sich dann besonders wohl fühlt. Also Sie sind ja mit dem Motorrad viel unterwegs, ne? Also es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, weil es ja auch immer das Klischee gibt, da gibt es ja jetzt auch Rockerclubs, wo man gar kein Motorrad mehr braucht und so. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber Sie sind wirklich einer, der seit, weiß ich, 30 Jahren oder so auch standhaft bei Wind und Wetter mit dem Ding unterwegs ist.
Seit 40 Jahren bin ich standhaft bei Wind und Wetter unterwegs. Und ich fahre diese Strecke hier bevorzugt mit dem Motorrad, vor allen Dingen deshalb, weil ich damit am besten an den Staus vorbeikomme. Was die Landschaft betrifft, hier muss ich sagen, war ich beim ersten Mal ein bisschen ernüchtert, weil ich feststellte, dass all die Strecken, die auf der Landkarte so schön aussahen, wo ich dachte, hier sind so ein paar Kurven, die man nehmen kann, das waren in der Regel verkehrsberuhigte Zonen mit Tempo 30. Wenn sie nicht verkehrsberuhigt sind und wenn keine Tempo 30 Behinderung da ist, dann hat man in der Regel ein Wohnmobil vor der Nase, also man kann diese Strecken als Motorradfahrer nicht wirklich genießen. Hinzu kommt, dass ich als Berliner das mit dem Kurvenfahren sowieso nie so ganz begriffen habe. Also in Berlin fährt man ja keine Kurven. Also ich bin gebürtige Berliner und dort ist man bestenfalls abgebogen. Eine Kurve hat man da nie genommen. Das habe ich, glaube ich, auch bis heute noch nicht so richtig gelernt, wie man Kurven nimmt. Insofern habe ich das dann jetzt hier auch nicht vermisst. Ich fahre hier mit dem Motorrad, weil ich am Stau vorbeikomme und weil ich vor allen Dingen sehr gerne sehr schnell und geradeaus fahre. Und da ist die Autobahn das richtige Revier für mich und nicht irgendeine bergige, kurvige Strecke.
Das ist mal praxisgerecht. Apropos, also Sie haben ja studiert. Sie sind Dr. Michael Alsdorf. Weiß nicht, wird man so gern angesprochen als Doktor? Oder?
Ich bin mit dem Doktor nie hausieren gegangen. Der Titel stand gerade mal bei uns in der Bikers News im Impressum, also hinten auf der letzten Seite im Kleingedruckten. Darüber hinaus habe ich mit dem Doktor, denke ich, in der Rockerszene kann man mit einem Doktortitel nicht ankommen. Da spielt das gar keine Rolle, ob man den hat oder ob man ihn nicht hat. Nun, komischerweise ist mein Buch jetzt, das ich jetzt gerade veröffentlicht habe, in einem österreichischen Verlag erschienen und die haben meinen Doktortitel auch noch tatsächlich auf das Titelbild, auf das Cover des Buches mit draufgenommen. Ich habe dreimal darum gebeten, dass der Doktor doch da nicht stehen sollte, weil das einfach, finde ich, ein bisschen unschicklich aussieht.
Das kennt man von früher noch, die Österreicher haben ja gern so Titel, so der Geheimrat und
genau, der Magister das ist es. Und so, ne? Es ist halt ein österreichischer Verlag, da legt man Wert auf sowas, insofern steht da tatsächlich der Doktortitel auch nochmal vorne drauf.
Okay, der steht auf jeden Fall für Philosophie, Politologie und Theologie. Das ist jetzt eine Kombi, wo man ja am wenigsten verorten würde, dieser Mann wird mal Chefreporter bei den Rockern in Deutschland. Wie landet man da? Wie kommt man dazu in diese Rockerszene dann?
Ich habe lange drüber
nachgedacht. Ich sage jetzt mal, also wertfrei Intellektueller, ne? Also jetzt nicht als negativ konnotiert, sondern tatsächlich aus diesem ja doch intellektuellen Feld, Philosophie, Politologie und so. Das verknüpft mir jetzt wenig mit Rockern.
Das sind wohl, zum einen habe ich das Problem von zwei Gehirnhälften, wie jeder, und bei mir funktionieren komischerweise beide. Ich bin gern Motorrad gefahren, vor allen Dingen habe ich gerne Motorrädern geschraubt, also habe mit Technik und Mechanik sehr gern zu tun gehabt. Das ist für Intellektuelle vielleicht nicht so üblich, bei mir funktioniert das, ich kann gleichermaßen schrauben und schreiben. Was das Thema des Intellektuellen in der Rockerszene betrifft, ist es mir eigentlich erst Jahre später aufgegangen, was mich an der Rockerszene fasziniert hat. In meiner Doktorarbeit, die im Übrigen in evangelischer Theologie geschrieben ist, war das Thema ein interdisziplinäres Thema, in dem es um das alttestamentliche Judentum ging und um die Frage, wie Nietzsche das aufgefasst und interpretiert hat, im weiteren Sinne auch darum, ob Nietzsche jetzt ein Antisemit war oder nicht. Aber hier ging es ja im Wesentlichen um die Frage, wieso das Judentum seine Religion behalten hat, im Unterschied zu allen anderen antiken Völkern, die ja untergegangen sind und deren Religion untergegangen ist, wenn die Völker untergegangen sind, ist das Judentum und die jüdische Religion, der Monotheismus ist erhalten geblieben. Woran liegt das? Wie hat das funktioniert? Nietzsche hat das sehr tief analysiert und da war es dann schließlich die Frage, wie zimmert man sich eigentlich eine Religion?
Okay.
Also wie macht man sich eine Religion selbst? Wie kann man sich ein Glaubensgebilde zusammenzimmern? Was funktioniert, mit dem man durchs Leben bzw. durch die Welt oder durch das Weltgeschehen kommt? Am Ende ist ja ein Rockerclub auch nichts anderes als eine selbstgezimmerte Religion. Also auch in einem Rockerclub entwickelt sich sowas wie Tradition, entwickeln sich sowas wie Glaubensinhalte, wie Glaubenssätze, die Verschworenheit auf ein gemeinsames Ziel. Das ist eigentlich ziemlich identisch.
Und könnte man jetzt aber auch wieder sagen, Sekte. Hat ja auch die religiöse Dimension.
Ja, warum nicht? Das können Sie gerne sagen. Das Christentum war auch mal eine Sekte innerhalb des Judentums. Also sicher, das spielt da eine Rolle. Und dann ist es natürlich die große Leistung einer Sekte, tatsächlich zu einer Religion zu werden. Also nicht nur irgendwie von einem einzelnen Stifter abhängig zu sein und unterzugehen, sobald der Stifter weg ist, sondern darüber hinaus erhalten zu bleiben. Und das hat in der Rockerszene ja auch funktioniert. Wenn wir richtig rechnen, die Hells Angels gibt es seit 1947. Wir haben über ein halbes Jahrhundert Kultur in der Rockerszene. Das sind mehrere Generationen bereits durchgegangen. Ich denke, das hat schon was mit Glaubensinhalten zu tun, mit Dingen, an die man gemeinsam glaubt und die man gemeinsam verficht. Und,
ja, oder vielleicht auch Werte. Nennen wir es mal Werte, weil es fehlt ja dann doch auch die ja, im weiteren Sinne göttliche Dimension.
Ganz sicher, die göttliche Dimension haben wir nicht, aber wir haben die Werte. Und das ist natürlich auch unter Rockern, wird natürlich auch eine knallharte Ethik gepflegt. Wie bei Religion ist es immer so, die Ethik steht auf dem Papier. In der Praxis sieht es manchmal doch ein bisschen anders aus. Also auch in einer Bruderschaft kann es manchmal Streitigkeiten und Zwiste geben. Mhm. Aber es gibt doch zumindest diese vorgegebenen Werte als Ideal, was gelebt werden sollte. Und da finde ich einen Rockerclub eigentlich eine ganz feine Sache.
Das ist aber eigentlich schon so eine Dimension, die mich immer so wundert. Man könnte es Ethik nennen. Ich nenne es mal auch clubinterne oder rockerinterne, ja, fast schon Gesetzgebung eigentlich, dass ja der Anspruch, also wir machen jetzt hier mal einen Motorradclub auf und leben dann unsere Freiheit auf zwei Rädern und Haare im Wind, aber dass die Ethik und die, ja, wie gesagt, Gesetzgebung in einem Rockerclub teilweise ja sogar wesentlich härter ist als beim bürgerlichen Gesetzbuch. Also wenn ich da die Frau vom Präsidenten irgendwie schräg anschaue, wenn ich das im normalen Leben mache, dann ist mir das ja erlaubt und per Gesetz aber oder per Statuten dann hier dann nicht. Also da gibt's so ein paar Sachen, wo man sich vielleicht damit schwer tun könnte, das dann noch als Freiheit zu definieren.
Also erstens gibt es ja das Phänomen in allen Subkulturen, dass dort Regeln strenger praktiziert werden und gelebt werden als in der bürgerlichen Kultur. Subkulturen entwickeln sich und bilden sich im Gegenpol zu einer bürgerlichen Kultur. Und dann gibt es dieses merkwürdige Phänomen, dass dort die Gesetze auf einmal viel strenger sind, als sie vorher in der bürgerlichen Gesellschaft waren, für den Außenstehenden. Tatsächlich sind sie ja nicht wirklich streng, weil diese Gesetze sind ja frei gewählt. Jeder, der sich in die Rockerszene begibt, der weiß, wohin er sich begibt und was auf ihn zukommt. Das ist das sogenannte Rocker-Paradoxon. Das haben schon die ersten Soziologen in den 70er Jahren, glaube ich, haben das schon Soziologen analysiert und festgestellt, dass die Rocker, die von der Freiheit reden, ja doch gar nicht so frei wären, weil sie diese strengen Gesetze hätten. Ich denke, man muss das noch ein bisschen dialektischer sehen. Diese strengen Gesetze sind frei gewählt. Man lebt sie ja aus Freiheit. Also auch der Mann, der als Rocker in einem Rockerclub unter den Gesetzen der Rocker steht, die für einen Außenstehenden streng wirken, ist ein freier Mann, denn er lebt frei gewählt unter diesen Gesetzen.
Ja, kann sich aber unter Umständen nicht mehr ganz so frei draus lösen, oder? Wie ist denn da so die Realität?
Das habe ich schon in Gerichtsverfahren durchexerzieren müssen, dieses Thema. Da geht es ja sehr oft um das Thema der militärischen und der hierarchischen Strukturen innerhalb der Rockerszene. Äußerlich finden diese Strukturen statt. Sie sind abzulesen auf den Kutten. Da gibt es dann ja oft genug auch Rangordnung, Patches, Brustbalken, auf denen draufsteht, welche Funktion man ausüben würde, ob man nun Präsident oder Sekretärin oder Rotkapitän oder wäre oder ob man Sergeant at Arms wäre, was so militärisch klingt, aber gar nicht so militärisch ist. Das ist was Äußerliches. Am Ende besteht ein Rockerclub, also eine normale Ortsgruppe eines Rockerclubs, also ein Chapter aus einem Dutzend Leuten. Da spielt das ganz normale Leben und die ganz normale Persönlichkeit und die freundschaftlichen Beziehungen untereinander eine viel größere Rolle als das, was als Hierarchie auf diesen Kutten vorgegeben wird. Also der Präsident ist nicht deswegen Präsident, weil alle ihm gehorchen, sondern er ist Präsident, weil das eine charismatische Funktion ist, die er ausübt. Das ist einfach der Mann, der allgemein anerkannt wird als der Weiseste und Klügste und der Mann, der schon die richtigen Entscheidungen treffen wird. Und die hinterfragt man nicht deswegen, weil man einer Befehlsstruktur unterliegen würde, sondern weil man mit diesem Mann halt am allerbesten befreundet ist und ihm am allermeisten vertraut. Sowas kann dann auch ganz schnell umkippen und es ist schon oft genug vorgekommen. Ich kenne einige Präsidenten, die Präsidenten waren, die haben sich selbst gewundert, die sind eines Tages aufgestanden und wollten in der Clubhaus und haben festgestellt, die ganze Mannschaft hat den Club umformiert und ihm einen anderen Namen gegeben.
Okay. So war es aber auch. Man kennt es latent ja aus dieser amerikanischen Fernsehserie Sons of Anarchy. Das können Sie vielleicht auch nicht mehr so richtig hören.
Ja, Sons of Anarchy ist natürlich wirklich ein kulturphilosophisches Phänomen.
Wie realistisch ist das jetzt tatsächlich? Das wollen wir jetzt gar nicht ausweiten, weil ich glaube, es sind sich alle darüber einig, dass es in Teilen wahrscheinlich sehr realistisch ist und andere Teile sind halt einfach Hollywood. Aber mit Ihrem ganzen Wissen, ich meine, Sie erzählen das ja heute auch alles nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, was es so mit Patches auf sich hat und was da damit und so weiter. Diese sogenannten Frequently Asked Questions, denken Sie sich da manchmal, Menschenskind, warum habe ich das eigentlich nicht geschrieben? Ich bin ja auch Schreibender. Warum ist mir nicht eingefallen, Sons of Anarchy zu schreiben?
Sons of Anarchy hätte vielleicht was sein können, was ich hätte schreiben können. Ich glaube, am Ende hätte ich es dann doch nicht schreiben können, weil man muss sich dann, also es solche Sachen, die so wirklich so Dauerbrenner werden, so Bestseller gewissermaßen, habe ich nie richtig gekonnt. Vielleicht bin ich dann doch ein bisschen zu intellektuell dafür, weil man sich, wenn man sowas macht, ja gleichzeitig auf gewisse Niederungen begeben muss und gewisse Schlagzeilen mitschwingen lassen muss. Das konnte ich einfach nicht. Das hätte ich dann wahrscheinlich am Ende doch nicht gekonnt.
Haben Sie sie durchgeschaut, die Serie?
Ich habe ein paar Folgen gesehen. Es war ja tatsächlich ein Einprozenter, ein Rocker, ein Bandido, der als allererster mir diese Serie empfohlen hat. Der hat die damals im Internet gesehen, da lief die hier in Deutschland noch gar nicht. Der meinte damals, musst du unbedingt gucken, ist ungeheuer realistisch, Sons of Anarchy. Habe ich geguckt, habe festgestellt, ist in vielen Details auch realistisch, aber ist natürlich auch gleichzeitig ein Zerrbild von Hollywood. Die Ironie von Sons of Anarchy war ja am Ende, dass nachdem diese Serie bei uns lief, viele normale Motorradfahrer oder normale Bürger auf die Idee kamen, sie wollen sowas auch mal machen, und dann hat auf einmal die Wirklichkeit so ein Wettrennen mit der Hollywood-Fiktion geliefert.
Das hat sie ja in der Bikers News auch beschäftigt, gell?
Das hat mich in der Bikers News ziemlich beschäftigt, denn da stand ich echt in diesem Konflikt, soll ich dieses Lied jetzt mitsingen? Also sollen wir jetzt Artikel machen, in denen wir Sons of Anarchy wegen seiner Realitätsnähe loben? Oder sollen wir es kritisieren und sagen, das ist alles nur ein Zerrbild? Weil es sind ja ein Haufen unserer Leser tatsächlich auf diese Sons of Anarchy-Geschichte, ich möchte mal sagen, im weiteren Sinne reingefallen. Also da hat man dann tatsächlich versucht, solche Dinge, den Rockerclub so umzustrukturieren, wie dieses Hollywood-Bild es geliefert hat. Das ist sogar bei den großen 1%er-Clubs vorgekommen. Es ist ja eine ganze Motorradmode, eine Custom-Mode, eine Umbaumode von Motorrädern, kommt ja aus Sons of Anarchy.
Das ist dieser sogenannte Club-Style.
Der sogenannte Club-Style, richtig. Vorher sind wir Shopper gefahren oder dann die Bagger, also sozusagen Tourenmotorräder, die wie Shopper recht unbequem sind, aber doch wenigstens eine Verkleidung haben. Und das waren alles Motorräder, die von ihrem Fahrwerkslayout her nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Während der Clubstyle ist ein Motorrad, was von seinem Fahrwerk her auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Angeblich, so sagt die Legende, weil man mit diesen Motorrädern schneller vor der Polizei abhauen kann.
Natürlich. Und oder einem anderen Rockerclub hinterherjagen kann.
Oder einem anderen Rockerclub hinterherjagen kann. Das heißt, diese Clubstyle-Harleys, die haben ein etwas anderes Fahrwerk. Das ist nicht so tief gelegt. Es ist ein bisschen hochbeiniger und ist ein bisschen wendiger. Und vor allen Dingen hat der Motor ein bisschen höher gezüchtet zu sein. Und der Lenker ist nicht ganz so ausladend, damit man sie nicht so gegen diesen Fahrtwind ankämpfen muss. Meistens haben sie auch noch ein kleines Stück Verkleidung vorne dran. Und diese Clubstyle-Motorräder sind zum ersten Mal wieder in der Reihe Sons of Anarchy zu sehen gewesen. Die gab es vorher gerade mal so in den 80er Jahren, hat man sie in den USA so ein bisschen gesehen. Im Nachhinein wusste man dann, das ist Clubstyle, wenn man Sons of Anarchy geguckt hat.
Sie hatten ja auch viel Kontakt zu Harley Davidson, zur Presseabteilung und so. Wie fanden die das eigentlich? Waren die angetan von Sons of Anarchy und dem ganzen Hype darum, oder fanden die das eher image-schädigend?
Das war für Harley Davidson, war die Rockerszene immer so ein bisschen ein Problem und immer eine Gratwanderung. Angefangen bei dem berühmten Film Easy Rider, mit dem ja hier in Deutschland alles angefangen hat, der zum ersten Mal die Shopper zeigte und die ganze Biker-Kultur der USA, die damit dann hier in Deutschland versuchte man sie auch nachzuleben. Die Macher von Easy Rider haben ja damals von Harley Davidson gar keine Motorräder gekriegt. Die mussten sie sich selber besorgen, weil Harley wollte damit nichts zu tun haben. Die Subkultur der Rocker und der Shopperfahrer gab es in den 60er Jahren ja bereits. Interessanterweise wurde gerade der Shopperstil sehr viel von schwarzen Bikern geprägt. Aber Harley wollte da eigentlich nie so recht mitmachen, weil das war natürlich was Abwegiges. Harley war damals noch ein ziemlich, hat eigentlich die bürgerliche Szene der Motorradfahrer bedient und hat gar nicht damit gerechnet, dass auch eine Subkultur auf den Trichter kommen könnte, dass Harley-Fahren toll sein könnte. Und nun stand Harley plötzlich da, die Harley-Motorräder wurden berühmt und Harley hat das gar nicht gesponsert und hat da gar nicht richtig mitwirken können.
Wer weiß, wenn sie vielleicht einen serienmäßigen Job herausgebracht hätten, wäre der vielleicht gar nicht erfolgreich
geworden. Das hat es dann im Nachhinein gegeben. Im Prinzip ist ja die Softail Harley ist ja ein Motorrad gewesen, was dann auf diesen Zug aufgesprungen ist. Da hat Harley dann in den 80er Jahren ein Motorrad gebaut, was vom Layout und von der Linienführung her so wie die Shopper von Easy Rider aussehen. Also da hat Harley allmählich mitgekriegt, in der Szene können wir auch Motorräder verkaufen. Aber gleichzeitig war Harley doch immer sehr vorsichtig und hat immer versucht, Abstand zu dieser Rockerszene zu üben, weil man konnte da natürlich auch sehr schnell vereinnahmt werden. Also das typische Rockermotorrad zu bauen, konnte auch gleichzeitig rufschädigend sein. Es gab keine klare Antwort darauf, kein Rezept. Also Harley ist da immer so ein bisschen so ein Spagat gefahren und hat einerseits versucht, die Stile mitzumachen, wenn sie sich gut verkauft haben, aber doch gleichzeitig nie mit irgendeinem Club firmiert oder ist mit irgendeinem Club hausieren gegangen oder mit dem Rockerstil. Ziel sowieso nicht.
Was ich ja witzig finde, ich habe da in einer Doku auch mal einen US-Hells Angel gesehen, der gesagt hat, also was wollten ihr Deutschen eigentlich? Ihr habt doch eigentlich die technisch viel besseren Motorräder. Wir kaufen Harley eigentlich nur oder fahren Harley nur, weil wir Buy American unterstützen und wären eigentlich froh, wenn wir solche technisch richtig guten Motorräder wie BMW zum Beispiel hätten und die auch fahren dürften in unseren Clubs. Bei uns wiederum ist es ja genau umgekehrt. Da wollen alle Rocker und alle, die sich als Biker sehen, das ist eh nochmal eine Begriffsdefinitionsfrage, wollen unbedingt eine Harley haben. Obwohl die aus US-Sicht ja technisch guten Motorräder gar nicht aus den USA kommen.
Der berühmte Biker könnte durchaus Tony Barger gewesen sein.
War er nicht, nee, aber es war ein anderer, aber war auch einer aus der Gegend, ich glaube, von den Kaliforniern oder so.
Richtig, Tony Barger sah das sehr ähnlich, der hat das auch, der fand auch, dass die deutschen Motorräder eigentlich die besseren sind, aber die amerikanische Clubsatzung schreibt es nun mal vor, dass man amerikanische Motorräder zu fahren hat. Mhm. Das hat dann ein Stück weit auch ein bisschen was mit Nationalismus zu tun oder zumindest mit nationalistischem Gedankengut im weiteren Sinne.
Triumph war ja, glaube ich, gerade noch so gelitten.
Es gab tatsächlich in Deutschland auch zumindest Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre eine Szene, die hat BMW-Motorräder zu Shoppern umgebaut. Mhm. Also gerade die Hamburger Hells Angels haben ja allesamt auf BMW-Motorrädern an oder einige von denen haben auf BMW-Motorrädern angefangen.
Wenn man sich heute anschaut, kann man kaum noch.
Und die zu ganz wilden Shoppern umgebaut. Bei Triumph war das sowieso zulässig. Da gibt es ja dieses berühmte diesen berühmten Slogan God rides a Harley, the devil rides Triumph. Mhm. Also Triumph war da zulässig, aber tatsächlich hier in Deutschland am Ende ist es immer nur Harley gewesen, weil man vom Layout eher einfach bei diesem Motorrad motortechnisch wie auch fahrwerkstechnisch die beste Basis hat, um einen Shopper daraus zu bauen. Also ein Motorrad, in dem man tief sitzen kann und wo man mit niedrigen Drehzahlen losfahren kann.
Ich würde gerne mal kurz was zitieren aus Ihrem Buch. Und zwar, die Szene ist erstmal kaputt, steht da. Ich weiß jetzt die Seite nicht mehr, aber steht so drin.
Ich glaube, das war sogar das Vorwort, ja.
Kann sein, ja. Was heißt es genau? Welcher Teil der Szene ist kaputt? Was bedeutet kaputt eigentlich?
Oh Gott, das ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Dazu müsste man wiederum mein ganzes Buch lesen, ob ich Ihnen das jetzt im Podcast so unmittelbar erklären kann. Wir haben das Problem, oder wir haben in der Rockerszene ein ziemliches Generationenproblem gehabt. Mhm. Die Rocker sind ja eine Geburt der 70er, 80er Jahre gewesen. Das heißt, spätestens um die Jahrtausendwende waren die Rocker der ersten Generation schon ziemlich alte Männer. Mhm. Und dann gab es aber diesen Konflikt zwischen Hells Angels und Bandidos, der 1999 hochkam, als die Clubs sich in Deutschland etablierten, also als die Hells Angels viel größer wurden und die Bandidos auch nach Deutschland kamen. Und dann standen sich da plötzlich alte Männer gegenüber. Und sie waren schlichtweg zu alt, um noch nach Rockermanier sich mal eine Ohrfeige gegenseitig zu geben. Unter den deutschen Jugendlichen gab es keine mehr, die Rocker werden wollten.
Ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass das Motorrad irgendwann mal komplett out war.
Das Motorrad war obendrein out, natürlich. Denn das Motorrad ist ja inzwischen für die nachfolgende Generation das Motorrad das Fahrzeug der Väter und oder das Fahrzeug der Großväter. Kam also beides zusammen und dann entdeckten die Clubs tatsächlich Migrantengangs. Weil die haben eine gewisse Affinität doch zumindest zum Thema Männlichkeit und zum Thema Bruderschaft.
Und denen hat es aber auch nichts ausgemacht, dass sie gar keine Motorräder hatten.
Die mussten sich nach Satzung natürlich Motorräder zulegen, will heißen, wer dann bei den Clubs eingetreten ist aus den Migrantengangs, der musste schon dafür sorgen, dass er ein Motorrad hat. Also das hat schon funktioniert und er hatte dann, und sie konnten dann auch Motorrad fahren und hatten auch ein Motorrad. Aber das hat natürlich den Generationenkonflikt innerhalb der Rockerszene noch viel mehr verschärft, denn die nachfolgende Generation waren auf einmal nicht nur Menschen aus der gleichen Generation, sondern aus einer anderen Generation, es waren obendrein auch noch Ausländer. Nicht, dass die Rockerszene ausländerfeindlich wäre, aber hier wurde plötzlich den alten Herren von Rockern, die selber mal Angst und Schrecken verbreitet haben, denen wurde auf einmal von den jungen Migranten erklärt, wie Angst und Schrecken am eigenen Körper aussehen könnte und wie man das fühlen könnte. Und das hat zu diesem Konflikt geführt, der die ganze Szene durcheinander gebracht hat. Denn es war dann ja nichts Gewachsenes mehr.
Es war aber auch dieses die Geister, die ich rief, Effekt.
Richtig, was ja es wurden Geister. Wir selbst haben im weiteren Sinne Geister gerufen, die wir nicht mehr los wurden, weil dann waren die Migranten auf einmal da und die machten ihr eigenes Ding. Weil die Szene nicht gewachsen war, haben die auch schnell genug die Fronten gewechselt, sind übergetreten zu gegnerischen Clubs. Ne, das ist ja auch, da spielte dann ja der Mythos mit, dass es in der Rockerszene immer viel um Geld gehen würde. Und dass man dort das große Geld machen würde, mittels Schutzgelderpressung oder mittels Drogen oder Menschenhandel oder sowas. Und das haben die Migranten ja sehr schnell gemerkt, wenn sie eingetreten sind, dass da kein Geld zu holen war. Und dann dachten sie, auf der anderen Seite ist es ja vielleicht zu holen. Dann sind sie übergetreten. Hat aber auch nicht funktioniert. Und das hat die ganze Szene völlig durcheinander gebracht und führte dann durchaus zu den Eskalationen, die wir um die 2010er Jahre hatten. Inklusive der Clubverbote, die dann folgten und der Abzeichenverbote, die dann folgten. Und das brachte eine ganze Szene durcheinander. Das machte einen Haufen Stile kaputt. Die großen Clubs sind ja auch stilprägend gewesen für die ganze Szene mit ihren Emblemen, mit ihren Rückenabzeichen. Diese Rückenabzeichen dürfen ja nun seit dem Jahr 2016 nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden. Sie dürfen nicht mehr gezeigt werden. Da ist es dann sehr schwierig geworden, auch in irgendeiner Weise in der Rockerszene ein Zuhause zu finden in diesem Durcheinander. Vielleicht hat jetzt Corona auch ein bisschen dazu beigetragen, die Szene nochmal zwangsweise in sowas wie den Winterschlaf zu schicken. Vielleicht kann man jetzt nochmal einen neuen Anlauf nehmen und sich neu strukturieren.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Experten, notwendig, dass die Szene wieder auf einen guten, also sprich gesunden Weg kommt?
Ich denke, das ist wesentlich Zeit. Der Vorwurf, der den Migranten gemacht wurde, war ja der, dass sie, also auf einmal machten die alten Rocker den jungen Migranten den Vorwurf, dass sie kriminell wären und dass sie zu schnell zuschlagen würden. Das haben die alten Herren ja 30 Jahre vorher auch gemacht. Und das ist ja so eine Mühle, durch die man gewissermaßen als Rocker erstmal gehen muss. Man muss sich ja die Hörner erstmal abstoßen. Manchmal denke ich, man hätte den Migranten nur Zeit lassen müssen oder auch der neuen Generation von Rockern. Das waren allesamt Heißsporne. Das waren oft genug durchgeknallte Typen tatsächlich unter dem Einfluss von Drogen und weißem Pulver. Sind eigentlich alles Dinge, die alte Generation in der Rockerszene sehr gut kannte.
Vielleicht war es aber doch eine andere Dimension von Gewalt. Also ich meine, wenn früher Rocker am Lagerfeuer, na gut, dann hat der eine kassiert und der andere ist halt umgefallen, dann sind sie vielleicht irgendwie wieder zusammen Arm in Arm hin und haben Bier getrunken. So auf so einer, ich sage jetzt mal, Kameradschaftsgewaltebene vielleicht. Wenn man so bezeichnen
auch will. Unter Fußballfans oder so, sicher. Beispiel, und wo ja. man dann nur mit den Fäusten aufeinander zuschlägt und
ja,
so.
Ja, genau.
Manchmal
ist maximal mal vielleicht ein Maßkrug, aber vielleicht war plötzlich eine andere Dimension von Gewalt im Spiel mit Messern bis hin zu Schusswaffen vielleicht oder so. Sind ja auch Menschen gestorben. Nicht allzu viele, aber immerhin.
Ganz sicher. Das ist auch eskaliert und da haben dann Schusswaffen eine Rolle gespielt, die vorher nicht so eine Rolle spielten. Im Nachhinein würde ich sagen, dumm gelaufen.
Okay.
Also so tragisch es ist um die Handvoll Tote, die wir hatten, aber es war eben am Ende ja doch auch nur eine Handvoll Toter innerhalb von 20 Jahren. Also wenn man da mal richtig rechnet, ich denke in anderen Subkulturen oder überhaupt im normalen gesellschaftlichen Leben oder auch nur im normalen Straßenverkehr ist die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Todes zu sterben viel größer als in der Rockerszene.
Okay. Können wir auch mal so stehen lassen. Was mir persönlich jetzt mehrfach aufgefallen ist, jetzt gerade auch bei unserem Gespräch, Sie sagen öfters mal wir und dann sind es wieder die Rocker und so weiter. Würden Sie sich selber jetzt gerade als Rocker bezeichnen? Also ist man dann Rocker oder ist man Journalist? Hat man den Abstand dazu oder ist man rockender Journalist oder journalistischer Rocker? Oder wie würden Sie sich selber da definieren in diesem, ja doch, ein bisschen Spannungsfeld zwischen Nähe und journalistischer Distanz, die man ja trotzdem auch irgendwo braucht.
Ich habe mich gerade gestern mit einem Rocker wieder über dieses Thema unterhalten. Es wurde mir ja immer wieder mal zum Vorwurf gemacht innerhalb der Szene, ich wäre selbst kein richtiger Rocker. Ich würde auch nie von mir behaupten, dass ich ein richtiger Rocker wäre. Gleichzeitig, wenn man 20 Jahre mit den Jungs zusammen ist und wirklich alles miteinander teilt und Schulter an Schulter auf der Autobahn miteinander fährt, entwickelt sich doch gleichzeitig so ein Wir-Gefühl. Sie haben recht, ich sag mal wir und ich sag mal die. Ich weiß selber nicht, wo ich da hingehöre. Ich denke, als Chefredakteur eines Rocker-Magazins konnte ich oder war ich so dicht an der Rockerszene, wie man überhaupt nur sein konnte, ohne selbst Rocker zu sein. mit den üblichen Konflikten, die dann dazugehören. Wie gesagt, mal ist man's, mal gehört man dazu, mal gehört man nicht dazu. Ich bin ja auch schon verhaftet worden von der Polizei, weil man mich dort wiederum für einen Rocker hielt, weil ich schlichtweg so wie einer aussah. Und da sind die Übergänge einfach fließend. Und bis heute, vielleicht ist es die gleiche Frage wie die Frage, ob ich ein Oberstdorfer wäre. Ich kann es nicht definitiv mit Ja oder Nein beantworten.
Ja, man kennt es zum Beispiel ja aus dem Buch, das kennen Sie sicherlich von Jay Dobbins, der als Undercover-Agent unter den Hells Angels war, sicherlich nochmal eine völlig andere Gefahrensituation in dem Sinn, aber der ja auch diesen innerlichen Zwist mit sich ausgetragen hat. Haben Sie sowas auch mal verspürt?
Jay Dobbins, das war so ein Undercover-Agent, der dann so lange bei den Rockern war, dass das am Ende die Rocker auch seine eigene Familie wurden. Genau. Das ist dann so dieser Mechanismus, der dann stattfindet. Es ist so ähnlich bei mir. Also ich habe da tatsächlich auch dann jahrzehntelang in einer Blase gelebt, weil ich mit der bürgerlichen Gesellschaft kaum mehr was zu tun hatte. Mhm. Nun bin ich seit anderthalb Jahren arbeitslos und nicht mehr Chefredakteur der Bikers News, weil es keine Bikers News mehr gibt und gerate auf einmal wieder in dieses bürgerliche Leben und muss mich ganz normalen Menschen verständlich machen. Das ist tatsächlich schwierig geworden, vor allen Dingen, weil ich feststelle, wie sehr ich in dieser Blase der Rockerszene vor diesen ganzen Auswüchsen der politischen Korrektheit verschont geworden bin. Mhm. Und plötzlich bin ich da auf einmal wieder drin und stelle fest, in den Radiosendern muss man inzwischen gendergerecht sprechen. In die Verlegenheit sind wir als Rocker untereinander nie gekommen, solche Moden mitzumachen.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal auf einer Rocker-Webseite mal heißt Rocker-Sternchen-Innen, die ist relativ gering, oder?
Bei Bikern ist es da, bei dem Begriff Biker ist es schwierig. Es gab auch Reporter von uns, die dann versuchten, Biker oder Bikerinnen zu schreiben oder sowas. Ich als Redakteur, der ich Texte redigiere und dann auch Texte druckfertig mache, habe dann meistens das Wort Bikerin rausgenommen, weil so viel, also es gibt natürlich Frauen in der Rockerszene, die sind in der Rockerszene auch unterwegs und fahren auch Motorrad und so weiter, aber am Ende bestand unsere Leserschaft zu 95% aus Männern, also wir waren Männer, die für Männer geschrieben haben. Da waren Frauen mehr Exoten. Es gibt ja auch keine weiblichen Rockerclubs oder kaum ernstzunehmende weibliche Rockerclubs.
Das sehen die wahrscheinlich anders.
Das sehen sie vielleicht anders, aber das sehen sie nur kurz anders. Die existieren in der Regel nicht lange.
Ah, okay. Wär's denn möglich, dass man, also wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Rocker, Biker, das wird oft synonym verwendet, in zwei Sätzen zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Biker und einem Rocker? Gibt's überhaupt einen?
Beides sind Motorradfahrer, die sich als Motorradfahrer außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft verstehen, würde ich jetzt mal im weiteren Sinne sagen. Also beides sind Protestkulturen. Mhm. Der Rocker ist einer, der zu einem Club gehört. Ein Biker muss nicht zwingend zu einem Club gehören. Und wenn man zu einem Club gehört, dann sollte man natürlich, wenn es ein Rockerclub ist, auch noch zu einem MC, also zu einem Motorcycle Club gehören. Mhm. Die tragen Rückenabzeichen, die tragen die Kutte, also diese berühmte ärmellose Weste, mit Rückenabzeichen hinten drauf und erst dann ist man wirklich Rocker.
Das ist ja was mir als Leser der Bikers News früher schon aufgefallen ist, dass dann da in den Clubnachrichten dann da immer stand, wir sind eine Gruppe von 5 Freunden und möchten uns jetzt hier und möchten uns ein einteiliges Patch irgendwo hinpeppen und haben quasi so um Erlaubnis gebeten. Das war ja schon eine relativ strenge Kiste und da war die Bikers News ja quasi das Verlautbarungsorgan dafür, oder? Quasi das Amtsblatt.
Da waren wir gewissermaßen das Amtsblatt, als das hat man uns auch gesehen und als das waren wir auch akzeptiert. Das hat uns manchmal auch in Konflikte gebracht, weil wir wollten uns ja selber nicht zwingend als Amtsblatt verstehen. Aber die Leute kamen mit Fragen und mit Anliegen zu uns, wie man sonst zum Bürgermeister von Oberstdorf vielleicht gehen würde und fragen würde, ob da irgendwas geht oder nicht. Es ist so, man kann einen MC oder man macht einen MC, also einen Rockerclub, nicht über Nacht auf und ohne in der Szene unterwegs zu sein und sich mit den bestehenden Clubs abgesprochen zu haben. Das gehört einfach zur Etikette.
Kann man schon, aber es dauert wahrscheinlich nicht lange, bis man dann einen väterlichen Rat bekommt.
Das kann auch über Gespräche funktionieren, also wirklich über Gespräche und nicht nur über väterliche Räte, über einen väterlichen Rat, in Anführungsstrichen, diesen väterlichen Rat. Natürlich, früher hat es Ohrfeigen gegeben und Prügeleien und man hat sich blutig gehauen dafür, dass man ein Club sein konnte oder nicht. Das ist ja das, was die Gemeinschaft zu verschworenen Gemeinschaften gemacht hat. Mhm. Irgendwann wurden dann die Präsidentenversammlungen etabliert, die sogenannten Präsi-Sitzungen oder Präsi-Versammlungen. Die Schreibweisungen, die Ausdrücke sind je verschieden. Ich habe in den letzten Jahren Präsidentenversammlungen begleitet, in denen genau so was verhandelt wurde. Dort sind dann also Jungs angetreten, die vor dieser Versammlung von Präsidenten, also Präsidenten bestehender Rockerclubs, angetreten sind, um sich vorzustellen und um diese Erlaubnis zu fragen. Mhm. Das ist nicht passiert, dass man, wenn man die Erlaubnis nicht bekommen hat, sich trotzdem als Rockerclub gegründet hat. Wenn es dann doch passiert ist, klar, dann konnte es wiederum Ohrfeigen hageln und dann hat man das irgendwie auf andere Weise miteinander ausgehandelt. Mhm. Aber solche Fragen wurden zum Schluss tatsächlich auf den sogenannten Präsidentenversammlungen, auf den Präsi-Sitzungen verhandelt. Dort hat es dann auch funktioniert, da wurde dann abgestimmt und dann war das dann zulässig, ob man ein Club werden konnte oder nicht oder unter welchen Optionen. Das ist ein System, was in der Schweiz über Jahrzehnte funktioniert mhm. hat. Da kann es, denn dort in der Schweiz dauert es auch Jahrzehnte, bis man tatsächlich vollwertiger MC, also Rockerclub geworden ist.
Also so für den Laien nochmal kurz, als Kurzabriss, also 5 Jungs oder 10 Jungs wollen jetzt sowas gründen, dann sind sie erstmal ein paar Jahre in der Szene unterwegs, lernen vielleicht die außenliegenden Clubs kennen, dann fragt man die, ihr habt ja was dagegen, wenn wir vielleicht sowas auch machen. Wenn die dann sagen, nö, eigentlich nicht, weil ihr seid ja eh schon ein paar Jahre da, dann macht man eine Anzeige in der Bikers News und wenn das dann auch noch durchgeht und 14 Tage lang keine Einspruch erhoben hat, das war ja immer diese Formulierung, ja, bis 14 Tage nach Erscheinen der Bikers News keine Einwände, dann machen wir uns unser Patch drauf und dann geht man noch zur Presi Rally und holt sich da dann nochmal den Segen von ganz oben. So ähnlich wäre der Weg gewesen.
Das quasi ist sozusagen die Ochsentour, der Weg ist so ähnlich. Mhm. Natürlich diese 14-Tages-Frist, das war eine Frist, die stand auf dem Papier.
Ja.
Also man konnte auch 3 Wochen später noch Beschwerden vernehmen, wenn man sich als Club gegründet hat oder mhm. noch später oder vorher. Das haben ja auch in diesen Clubnachrichten nur die Clubs gemacht, die nichts zu befürchten hatten. Will heißen, ein Club, der tatsächlich Gebietsansprüche erhoben hat,
ja, der hätte es nicht in der Bikers
News. Der hätte das in der Bikers News nicht bekannt gegeben, dass er Gebietsansprüche erhebt. Das hat man in den allerersten Ausgaben gemacht. Das war mhm. noch vor meiner Zeit. Die Bikers News gibt es ja seit den 80er Jahren. Und ich bin erst in den 90er Jahren dazugekommen. Da war es durchaus so, dass man tatsächlich noch Ortsnamen runtergebetet hat. Unser Club erhebt Gebietsanspruch auf die Städte. Und dann werden ein paar Namen genannt oder sowas. Mhm. Die Polizei hat die Bikers News auch gelesen und die Behörden haben die Bikers News auch gelesen. Und mhm. wer sowas dann zu laut herausposaunt hat, der hat sich dann nur Besuch von den Behörden oder von der Polizei eingefangen.
Also diese Amtsblattfunktion, die ist jetzt quasi weg. Die Bikers News gibt's nicht mehr. Was sagt so die Szene? Inwiefern fehlt der Szene die Bikers News tatsächlich?
Wir können es immer noch nicht wirklich sagen, weil wir noch immer unter Corona stehen, unter den Maßnahmen von Corona. Da gesellschaftliches Leben oder Vereinsleben nicht zulässig war unter den Corona-Maßnahmen, ist ja auch das ganze Clubleben eingeschlafen. Mhm. Also das hat zumindest, wie soll ich sagen, recht passend korreliert, dass die Bikers News ausgerechnet eingestellt wurde, als unter den Corona-Maßnahmen Clubleben sowieso nicht mehr zulässig war. Insofern hat in dieser Zeit auch nichts stattgefunden, was ein Amtsblatt wie die Bikers News erforderlich gemacht hätte.
Mhm. Also bisher keine Rückmeldungen in dem Sinn, dass man sagt, Mensch, war das schön, als es euch noch gab.
Ich habe ja eine eigene Internetseite, da habe ich immer noch Anfragen, wo Leute glauben, ich wäre immer noch derjenige, bei dem man fragen könnte und bei dem man sich Rat holen könnte. Mhm. Den Rat kann ich gerne geben, aber erstens waren wir ja als Bikers News schon nicht der Richter der Szene. Wir waren bestenfalls das Amtsblatt, in dem man was bekannt geben konnte. Ich als einzelne Person kann es sowieso nicht. Aber wie gesagt, momentan ist das Clubleben noch immer zu sehr eingeschlafen. Wir haben tatsächlich so ein bisschen, ist die Szene wieder wach geworden. Sie ist auch teilweise wach geküsst worden durch die Behörden, durch das Clubverbot der Bandidos nochmal, was wir jetzt in Nordrhein-Westfalen hatten. Das hat ja nun witzigerweise auch genau korreliert mit zum einen der Aufhebung der Corona-Maßnahmen, zum anderen aber dem anstehenden Wahlkampf. Mhm. Denn Politiker machen das ja immer sehr gerne, dass sie Rockerclubs dann verbieten, wenn eine Wahl ansteht. Dann macht das der Innenminister sehr gerne, weil er dann Stimmen für seine eigene Partei kriegt, weil er dann mit diesem Aktionismus hausieren gehen kann, dass er was gegen die organisierte Kriminalität tun könnte. Und so stand dann tatsächlich im Juni das Clubverbot der Bandidos in Nordrhein-Westfalen in den Nachrichten. Da hat im weiteren Sinne das Clubleben erst wieder angefangen. Wenn es dann eine Bikers News gegeben hätte noch, die vermisse ich nun in diesem Fall wirklich, dann hätten wir dieses Clubverbot und den Sinn dieses Clubverbots in Nordrhein-Westfalen natürlich hinterfragt und hätten journalistisch mal eine ganz andere Herangehensweise wieder mal geübt, wie wir es die ganzen Jahrzehnte vorher geübt haben, wie es ja die anderen Medien, die bürgerlichen Medien nicht gemacht haben. Denn die haben ja in der Regel nur die Bekanntmachung des Innenministeriums und die Bekanntmachung und die Pressemitteilung der Polizei nachgebetet.
Wobei sie selber auch beschrieben haben, dass sie durchaus nicht immer alles geschrieben haben, was sie so wussten. Also man wägt natürlich schon ab, wie weit kann ich mich da jetzt wieder rauswagen. Also sagen wir vom journalistischen Anspruch her geht es schon eher dann in die Richtung, man bewegt sich schon investigativ in einem Umfeld, was einem eventuell sogar gefährlich werden könnte, wenn man das ein oder andere schreiben würde, oder?
Es muss ja nicht nur für mich gefährlich werden. Es ist das Problem war ja, dass manche von den Nachrichten oder von dem, was ich wusste, auch für die Clubs oder für einzelne Clubmitglieder gefährlich werden konnte. Mhm. Sei es, dass sie möglicherweise Opfer eines anderen Clubs wurden oder Opfer von behördlichen Maßnahmen. Beides zusammen sind ja Dinge, die ich dann in der Bikers News nicht breittreten konnte. Ich konnte es ja als Bikers News Chefredakteur nicht, da durfte es ja nicht passieren, dass ausgerechnet Bikers News möglicherweise das Beweismaterial gegen einen Club wäre und einer Gerichtsverhandlung. Das sind dann die Sachen, die ich tatsächlich für mich behalten musste. Deswegen laufe ich vielleicht zu krumm, weil ich so viel von diesen Geheimnissen für mich behalten musste.
Schonhaltung.
Da ist jetzt wiederum der Vorteil, dass es Bikers News nicht mehr gibt und dass 20 Jahre ins Land gezogen sind, dass ich dieses Buch schreiben konnte und jetzt endlich alles das auspacken konnte. Insofern denke ich, ist mein Büchlein auch ein ganz interessanter Wissensstoff für Leute, die daran interessiert sind, wie Medienmaschine eigentlich funktioniert. Mhm. Wie Nachrichten funktionieren, wo sie herkommen, wie sie gemacht werden und weshalb manche Nachrichten in der Zeitung stehen und weshalb manche Nachrichten nicht in der Zeitung stehen. Denn da geht es ja uns nicht anders als den Lokalreportern vielleicht der Allgäuer Zeitung. Mhm. Auch sie stehen ihren Klienten, nachdem sie einen Artikel über sie geschrieben haben, am nächsten Tag wieder am Stammtisch gegenüber. Und der wird sie fragen, was haben sie denn da geschrieben?
So ähnlich ist das teilweise, ja.
Und dann können sie noch so viel von Wahrheit reden, der wird seine eigene Vorstellung von einer Wahrheit haben. Und als Journalist kann man ja nicht wirklich Wahrheit abbilden, sondern eigentlich nur diese Vielfalt der verschiedenen Wahrheiten, die die verschiedenen Leute für Wahrheiten halten. Und dann wird schon allmählich kompliziert für ein Biker-Magazin sowieso, weil ja Biker so ein bisschen so ein digitales Denken haben. Da geht es, Biker glauben oder hoffen ja immer, dass das Leben ganz klar sein würde. Dass es nur eins und null geben würde, nur ja und nein und schwarz und weiß und gut und böse. Und wir stellen fest als Lokalpolitiker der Allgäuer Zeitung zum Beispiel, dass bei einer Geschichte zwei Protagonisten mitwirken und jeder seine eigene Vorstellung von der Wirklichkeit der Dinge hat.
Und das wiederum gibt Raum für Widersprüche. Also ich habe schon auch den ein oder anderen Widerspruch im Buch empfunden beim Lesen, zum Beispiel den Widerspruch, der jetzt aus der Rocker-Szene selber eigentlich kommt. Ich meine, Rocker sind jetzt dem, was man so Mainstream-Medien nennt, gegenüber nicht unbedingt die alleraufgeschlossensten. Also es gibt da durchaus auch Szenen, wo zum Beispiel, was weiß ich, Spiegel TV mal einen Rocker interviewen wollte und der dann gesagt hat, na, Spiegel TV, auf gar keinen Fall, mit euch rede ich nicht. So, andererseits gibt's die Beschreibung in ihrem Buch, dass Mainstream-Medien den Fehler machen würden, dass sie nicht auf die Rocker zugehen, sondern mehr über sie berichten, als mit ihnen zu sprechen. Das bedingt sich ja irgendwo gegenseitig.
Ich hatte mal eine Beerdigung der Hells Angels, wo ich als Reporter geladen war. Und am Rande des Friedhofs, also außerhalb des Friedhofs, da stand so ein Mann, so ganz, ja, tatsächlich ein bürgerlich gekleideter Mann im Trenchcoat. Das war ein Reporter einer bürgerlichen Zeitung, also einer ganz normalen Tageszeitung. Der hat sich dort nicht aufs Gelände getraut. Der ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, was denn da stattfinden würde. Da haben einfach die bürgerlichen Reporter oft genug zu viel Angst und zu viel Respekt, als dass sie sich wirklich direkt rantrauen würden. Tatsächlich umgekehrt, man erntet natürlich nicht unbedingt gleich Sympathie, wenn man als fremder Mann in die Rocker-Szene reinkommt als Reporter. Die Rocker ihrerseits mussten es ja auch erstmal lernen, mit der Presse umzugehen, aber grundsätzlich waren sie immer erstmal gegen die Presse, weil die Presse hat ihnen ja immer nur Ärger beschert und hat immer nur Schlechtes über sie geschrieben. Das war so ein Mechanismus, der sich von selbst entwickelt hat. Da ist dann so eine Feindschaft entstanden. Die Rocker mussten mussten es dann im Zuge der Clubverbote und der Colorverbote lernen, wieder mit der Presse umzugehen und gelegentlich auch mal sich zu Wort zu melden und gelegentlich auch mal vor der Presse und im Spiegel TV oder wo auch immer was zu sagen vor der Kamera, weil sie merkten, wenn sie jetzt gar nichts mehr sagen und die bürgerliche Presse überhaupt nicht mehr an sich ranlassen, dann macht die bürgerliche Presse eben tatsächlich nur noch das, was wir ihr auch immer vorgeworfen haben, dass sie nur noch die Pressemitteilung der Polizei nachbetet. Und da steht ja dann immer, ja, da stehen natürlich nur Erfolgsmeldungen über organisierte Kriminalität auf dem Papier. Wobei ich dann sagen muss, das sind dann auch immer so Textbausteine, die kenne ich vor allen Dingen bei den Clubverboten. Wenn die Pressemitteilungen der Innenministerien zu den Clubverboten raus waren, dann glichen sich die Formulierungen immer, weil man die Textbausteine aus dem vorherigen Clubverbot übernommen hat. Und dort steht natürlich dann immer nur Böses über die Rocker, was ja alles so nicht der Fall war, was man feststellen würde, dass es doch ein bisschen anders ist, wenn man sich mit den Rockern einfach mal unterhalten hätte.
Wobei manche natürlich das dann schon auch trefflich geschafft haben, die bürgerliche Presse für sich einzunehmen und die teilweise schon auch zu instrumentalisieren.
Das hatten so wir allerdings in der
direkte Draht zur Bild-Zeitung oder zu wem auch immer und damit eben der Club nach außen entsprechend dargestellt wurde.
Das hatten wir.
Oder die Person.
Das hatten wir sozusagen als Nachbeben nach dem, was man Rockerkrieg nennt. Es ist ja die große Frage, ob es wirklich ein Rockerkrieg war, den wir zwischen Hells Angels und Bandidos hatten. Auch das versucht mein Buch ja zu klären. Aber der Rockerkrieg, der sogenannte Rockerkrieg, war doch zumindest so spektakulär, dass er für genug Schlagzeilen in den Boulevardmedien gesorgt hat. Und das hat wiederum einen Haufen Leute auf den Plan gerufen, die auch gerne so sein wollten. Die fanden die Rocker nämlich ganz sexy und die fanden das ganz cool, was da so alles dargestellt wurde über Rocker und wollten selbst welche sein. Das war so die Generation oft von Migranten durchsetzt, die auch ganz schnell ganz groß rauskommen wollten und berühmt werden wollten. Der berühmteste ist der Präsident des Satudara MC gewesen. Ich behaupte mal, der hat tatsächlich die Boulevardmedien instrumentalisiert und hat sich im Scheinwerferlicht der Boulevardmedien gesonnt und ist dort ganz groß aufgetreten, um dann später in den Gerichtsverfahren als, die haben ja kein langes Leben. Diese Heißsporne, die landen dann ja sehr schnell vor Gericht.
Und also kein langes Rockerleben.
Und so. Richtig, kein langes Rockerleben innerhalb der Szene. Der war, glaube ich, schon nach einem Jahr stand da plötzlich vor Gericht und musste dort erklären, dass er zu viel Koks genommen hat. Genau, das ist dann der Fall gewesen. Und die Presse, also zumindest die Boulevardpresse, ist natürlich darauf angesprungen. Da gibt's keine Schuldigen. Derjenige, der sich in der Boulevardpresse sonnen will und sie instrumentalisiert, ist ja der eine. Die Boulevardpresse zum anderen ist die andere, denn sie braucht ja die Schlagzeilen. Und weshalb will sie diese Schlagzeilen haben? Weil sie natürlich ihre Heftchen verkaufen muss und da steht da ein Bedürfnis des normalen Lesers dahinter.
Ja.
Also das ist eine ganz verzwickte Beziehung.
Bedürfnis vom einen oder anderen Promi, sich auch da drin zu sonnen. Ne? Also Hells Angels und Promis, das kennt man jetzt auch eigentlich erst seit ein paar Jahren. Zum Beispiel der Anwalt Götz von Fromberg, der ja damals zwischen den Hells Angels und den Bandidos vermittelt hat und gleichzeitig ein dicker Kumpel oder Kanzleikollege, glaube ich, von Altkanzler Schröder ist oder war oder sowas ähnliches. Die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher, die Cora, die sich plötzlich auch mit einem Hells Angel geschmückt hat. Wenn Sie sowas lesen, was denken Sie dann? So Cora Schumacher im Arm von einem Hells Angels Rocker.
Also als Bikers News Redakteur dachte ich immer, ein Glück, dass ich jetzt nicht in der Boulevardpresse arbeiten muss und das zur Schlagzeile machen muss. Da war ich dann immer ganz dankbar. Einerseits hat es mich gefuchst, weil ich wusste, solche Meldungen kommen gut an und bringen Leser und damit Geld in den Verlag. Und gleichzeitig wusste ich, als Bikers News Mann muss ich mich darum jetzt nicht scheren. Also solche Themen wären ja auch für uns, Promi-Themen wären ja auch für uns immer gut gewesen. Ich konnte mich einigermaßen rauswinden. Auch wenn ich wusste, damit hätten wir gut Geld verdienen können, war ich dann ganz dankbar, dass ich das nicht machen musste und nicht irgendwelchen Cora Schumachers hinterherlaufen musste.
Okay, das ist quasi die Sicht des Bikers News Redakteurs. Und die Sicht des Rockers?
Als Rocker ist es noch viel, wär das noch viel deutlicher. Als Rocker müsste ich wirklich, da würde mich das ja richtig ekeln, wenn irgendein Promi sich bei mir anbiedern würde. Es schmückt natürlich so ein bisschen die Eitelkeit, ganz sicher, damit haben sich natürlich auch Rockerclubs ihrerseits geschmückt. Man muss natürlich auch wissen, dass sowas ja gleichzeitig PR ist, wenn man einen Promi auf seiner Seite hat. Aber es ist immer irgendwie ein bisschen schmierig.
Ja, vor allem der Promi kommt halt gut in die Schlagzeilen.
Da geht es wesentlich dem Promi darum, ne, in die Schlagzeilen zu kommen. Mhm. Mir fällt jetzt so gerade Ben Becker ein. Das ist ja auch so einer gewesen, der sich immer sehr gerne mit den Hells Angels hat blicken lassen.
Der hat ja, glaube ich, sogar in so einer, so ein Image-Video oder so von den Hells Angels mal mitgewirkt.
Ich glaube, da war irgendwas. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch keine Rufschädigung betreiben. Meine Güte, wenn's dem Ben Becker gefallen hat und ihm genützt hat, dann soll er das machen. Und wenn es den Hells Angels wiederum auch genützt hat, sollen sie das auch machen. Aber auch das fand ich im weiteren Sinne schmierig, weil das sind keine echten Freundschaften, wenn man damit vor der Kamera hausieren geht.
Ja, es ist vielleicht, wie gesagt, die Faszination an dem Ganzen, was halt auch einem Promi mal zusteht, dass er sich da vielleicht mal drauf einlässt. Normalerweise heißt es ja auch immer die Macht der Presse, also vor allem bei Erzählungen über die Anfangszeit in ihrem Buch hat man teilweise schon das Gefühl, dass es als Journalist unter Rockern durchaus auch mal ungemütlich werden konnte. Sie haben dann zwischendurch aber durchaus ja auch das eine oder andere geschrieben, was dem einen oder anderen Club nicht gepasst hat. Gab es da dann irgendwann auch mal so den Moment, wo man gesagt hat, Menschenskind, die haben ja plötzlich mehr Angst vor mir als ich vor ihnen?
Solche Momente gab es tatsächlich, ja. Irgendwann, ich meine, ich glaube, ich habe schon gesagt, Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Man muss in der Szene lange unterwegs sein. Je länger man unterwegs ist, desto mehr Glaubwürdigkeit hat man. Und die hatte ich dann einfach irgendwann. Und dann war es tatsächlich so, dass man sich sowieso, dass man sich bei mir auch durchaus angebiedert hat. Das war einer der Gründe, weshalb ich als Chefredakteur dann zurückgetreten bin. Also da gibt viele Gründe, das erkläre ich ja auch. Aber ich war irgendwann in der Position, da konnte ich in einen Raum treten, wo Rocker sind, und ich konnte einen schlechten Witz machen und alle haben gelacht.
Okay.
Und das war mir unheimlich, weil ich bin auch ein eitler Mensch. Aber wenn alle Leute mir gegenüber nur Ja sagen, dann wird mir das auch unheimlich. Dann kriege ich auch Angst und denke, jetzt kann ich irgendwie Wahrheit und Falschheit nicht mehr so recht unterscheiden. Wo ich dachte, es ist ganz gut, vielleicht jetzt einfach mal einen Gang zurückzuschalten und eine Stufe zurückzutreten, um nicht mehr so weit vorne zu stehen. Weil das einfach auch die eigene Persönlichkeit kaputt macht. Also es war so, zu Anfang gab es Situationen, in denen ich Angst hatte vor den Rockern. Irgendwann war es vielleicht tatsächlich so, dass Rocker jetzt nicht Angst vor mir hatten, aber dass sie doch mich sehr respektiert haben. Das war sehr schön. Aber es ist fürs eigene Ego auch recht gefährlich. Insofern bin ich auch ganz dankbar, dass jetzt alles das vorbei ist. Es ist eigentlich ein recht hübsches Gefühl, das alles erlebt zu haben. Aber ich glaube, wenn ich noch weiter Chefredakteur und so im weiteren Sinne C-Promi innerhalb der Rocker-Szene gewesen wäre, das wäre mir zu Kopf gestiegen, das wäre nicht gesund für mich gewesen.
Gab es denn mal einen Club, der gesagt hat, Mensch, willst du nicht bei uns einsteigen?
Ist komischerweise nicht passiert. Ich weiß es nicht. Nun ist es auch so, dass man unter Rockern in der Regel sowieso nicht fragt, ob jemand einsteigen will.
Okay.
Also umgekehrt, man trägt umgekehrt sein Anliegen vor, dass man einsteigen möchte. Mhm. Aber auch das sollte man vielleicht nicht zu deutlich aussprechen. Auch hier gehört es dazu, dass man einfach schlichtweg in der Szene unterwegs sein muss und sich blicken lassen muss. Und irgendwann wird man, Fußballfans sagen ja auch so, man sucht sich seinen Club nicht aus, man wird vom Club erwählt und irgendwann ist man einfach, gehört man einfach dazu. Klar, irgendwann kommt dann die Frage, willst du bei uns mal ein bisschen mehr machen? Möchtest du Prospekt-Hangaround werden oder sowas oder mit uns mal mitfahren? Und dann rutscht man so automatisch in sowas rein. Mhm. Ich selber bin nie gefragt worden, vielleicht. Ich denke, also sagen wir umgekehrt, es ist ganz gut, dass ich nie gefragt wurde. Auf die Weise bin ich auch nie in Konflikt gebracht worden. Vielleicht hätte es Clubs gegeben, bei denen ich gerne Mitglied geworden wäre. Also es gibt durchaus Clubs, die mir so sympathisch waren und wo ich wirklich dachte, das könnte meine Familie werden. Und wo ich gleichzeitig dachte, um Gottes Willen, jetzt geh nicht zu dicht ran, sonst bist du von denen vereinnahmt und kannst mit den anderen wiederum nicht mehr. Ist ja immer sofort kompliziert. Als Redakteur einer Rockerzeitschrift kann man nun mal nicht Mitglied in irgendeinem Club sein oder darf nicht zu viel Nähe zu einem Club ausüben. Klar, ich habe meine persönlichen Favoriten gehabt, aber es war immer sehr gut, dass ich nirgendwo wirklich dazugehört habe, weil ich nur auf die Weise den Respekt hatte, der sich auf meiner Neutralität gründete.
Vielleicht noch mal so ein paar Kuriositäten oder auch Widersprüche in dieser Szene. Also ich erinnere mich noch an eine Phase in den 90ern in der Bikers News, wo es mal darum ging, dass Free Bikers sich zu einem Club zusammenschließen wollten.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, Moment, ihr seid Free Biker? und wollt einen Club gründen? Das merkt ihr selber, oder?
Das
Frage für einen Freund.
Hat mich jahrelang gequält. Es war schwer, damit umzugehen. Irgendwann konnten wir es uns leisten, uns darüber lustig zu machen. Ich hatte auch mehr Artikel darüber geschrieben. Da habe ich die ganzen Freebiker-Clubs allesamt noch aufgezählt und deren Colors abgebildet und auf diesen Widerspruch immer hingewiesen. Komischerweise wurde es nicht verstanden. Also wenn wir sowas gemacht haben, wenn ich Artikel geschrieben habe über Freebiker und die noch lächerlich gemacht habe, kam trotzdem, nachdem wir die Bikers News herausgebracht haben, kamen welche da zu uns, die meinten, sie hätten jetzt auch noch einen Freebiker-Club gegründet und würden da auch noch mitmachen. Es war ja dieser Versuch, also das Faszinierende ist ja dieses Rückenabzeichen, was man gerne tragen möchte.
Aha. Also das Rückenabzeichen haben quasi nur die echten MCs, richtig, also die Motorcycle-Clubs, die auch respektiert werden von den anderen Clubs.
Das Rückenabzeichen mit dem Clubnamen, der oben auf dem oberen runden Balken steht, da steht der Clubname, unten steht der Ort, auf dem unteren runden Balken in der Mitte steht, ist das Symbol des Clubs. So sieht das normalerweise aus. Das will ja irgendwie jeder gerne. Und man stellte fest, dass da kann man möglicherweise als normaler Biker so schnell nicht rein. Dann hat sich so eine Szene der Freebiker etabliert. Also sie werden ja oder wurden ja auch innerhalb der Szene so genannt. Also wer nicht zu einem Club gehörte, aber doch in irgendeiner Weise in dieser Rocker-Szene unterwegs war als Biker, als Sympathisant im weiteren Sinne der ganzen Rocker-Szene, der hat sich Freebiker genannt. Also dieser Begriff Freebiker ist zuerst da gewesen und das war zuerst ein Begriff für einen Biker, der in der Rocker-Szene unterwegs ist, aber kein Rückenabzeichen trägt.
Und die haben ja auch einzeln ihre Einladungen zu Partys bekommen.
Ne? Die haben dann als einzeln eben. Das gab Leute, die waren sehr wohl gelitten in den Clubs. Die hat man tatsächlich als Freebiker auch persönlich eingeladen auf die Partys und dann gehörte man dazu. Und dann stellte wohl irgendeiner mal fest, wenn ich mir dieses Wort Freebiker wiederum als Rückenabzeichen hinten auf den Rücken raufnähe, dann geht das durch. Ging wohl irgendwie mal durch. Aber es ging nicht immer und nicht überall durch. Und natürlich war das lächerlich, wenn man sowas gemacht hat. Und es war völlig unsinnig. Und das hat zu dieser Eigendynamik geführt, dass die Freebiker dann tatsächlich sich auch noch zu Clubs und Vereinigungen zusammengeschlossen haben. Da hat dann auch noch das Internet eine Rolle gespielt, was dann groß wurde. Auf einmal hat man sich über Foren im Internet kennengelernt. Und da sind ja sowieso immer die größten Maulhelden im Internet unterwegs. Die haben sich dann auch übers Internet zu solchen Clubs formiert. Das war dann tatsächlich so synthetische Clubs, die sich nur übers Internet kennengelernt haben und meinten, sie wären nun eine Bruderschaft. Das hat dann so ein halbes Jahr funktioniert und dann haben die sich auch wiederum übers Internet noch gegenseitig ins Bad Standing gestellt, will heißen, also in Ungnade aus ihren Clubs rausgeworfen. Das hat wirklich seine eigene Lächerlichkeit gehabt.
Also quasi, ihr seid kein Club, ihr seid Motorradfahrer mit Laptops.
Sowas hat es übers Internet sehr viel gegeben. Aha. Und auch in den 2010er Jahren, als die Migrantengangs nachkamen und nachrückten und die Zugekoksten sich in den Boulevardmedien in die Scheinwerfer stellten. Da haben auch viele das Internet genutzt, um dort sich zu Großmäulern zu machen und hausieren zu gehen. Das hat nie lange funktioniert. Wer da zu laut war, der war nicht wirklich in der Szene unterwegs. Der war dann vielleicht ein halbes Jahr mit Facebook, dann ist er vielleicht mit Facebook-Klicks ganz gut angekommen und hat eben ziemlich viele Klicks gekriegt. Mhm. Aber spätestens nach einem halben Jahr war er entweder wieder weg oder er stand vor Gericht.
Okay, sprechen wir kurz nochmal über, Anführungszeichen, mafiöse Strukturen, wird ja Rockerclubs auch oft nachgesagt, aber auch da ergibt sich schon mal ein ganz deutlicher Widerspruch darin, dass ja Mafia beispielsweise immer schaut, dass sie gar nicht erkannt wird. So, jetzt der Rocker, dem kann ich ja von seiner Kutte eigentlich vielleicht bis auf das Geburtsdatum so ziemlich alles ablesen. Also für Datenschützer ist so eine Rockerkutte ja eigentlich ein völliges Blutbad, oder?
Das ist das große Dilemma, vor dem die Polizei und vor dem die Behörden standen, als die Politiker beschlossen hatten, wenn wir die Rockerclubs verbieten, dann verbieten wir auch ihre Abzeichen. Mhm. Das hat den Polizisten, die im Dienst waren und die zuständig waren, das hat denen gar nicht geschmeckt. Denn die konnten ihre Klienten ja auf einmal nicht mehr erkennen. Da wurde tatsächlich eine Szene durch die Politik, durch den Aktionismus der Politik, durch die Abzeichenverbote der Politik, wurde diese Szene in den Untergrund gedrängt, denn die Clubmitglieder gibt es ja trotzdem noch, sind ja trotzdem noch unterwegs. Auch verboten, auch Clubverbote nützen dann nichts. Die Mitglieder sind auch immer noch unterwegs. Es werden dann vielleicht weniger und es ist nicht mehr ganz so sexy, weil man dann halt tatsächlich nicht mehr, ja, nicht im Strickpullover unterwegs ist, aber doch zumindest das Rückenabzeichen nicht mehr tragen kann. Mhm. Aber man ist immer noch da und wer genau hinguckt, kann dann schon an der Farbe der Schnürsenkel oder so möglicherweise doch erkennen, wo er hingehört. Die Szene ist damit nicht weg. Das Thema mafiöse Strukturen, meine Güte. Ich denke, im Eurovision Song Contest gab es das auch. Wenn ich dran denke, wie oft die gleichen Produzenten dort ihre Schlager zu den Topsellern gemacht haben und wie das funktioniert, wie man in diese Szene reinkommt, in die Schlagerszene, da stecken auch mafiöse Strukturen dahinter. Das ist einfach so.
Aber das Kuttenverbot quasi und das Verbot von irgendwelchen Abzeichen, könnte man sagen, da hat sich die Politik selber ins Knie geschossen, weil die Polizei jetzt Schwierigkeiten hat, die Leute zu identifizieren. Ganz platt.
Ich habe mich ja nun auch oft genug mit Polizisten unterhalten müssen. Spätestens, wenn ich auf einer Veranstaltung war, wo Polizeikontrollen stattgefunden haben, dann hat man mich ja manchmal als Bikers News Redakteur erkannt. Die Polizisten kannten mich. Es gab sogar welche, die wollten Autogramme von mir haben. Und von denen habe ich dann auch immer gehört, das, was jetzt hier gerade von der Politik läuft, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Und auch diese Razzia, die wollen wir jetzt hier eigentlich gar nicht machen. Umgekehrt, die Polizei hat sowas natürlich schon ganz gerne gemacht. Die war da, also gerade die Spezialeinheiten und die Sondereinheiten der Polizei, die waren schon ganz heiß drauf, gegen Rocker vorzugehen. Zum einen, weil sie ja doch beide gleich tickten, also die verstanden einander. Es sind ja beides Männergemeinschaften. Ob sie jetzt in einem SEK sind oder in irgendeinem Einsatzkommando der Polizei oder ob sie Mitglied eines Rockerclubs sind, es sind Männergemeinschaften, Bruderschaften, die ihre eigene Verschworenheit haben. Und da ist die Polizei ja nicht viel anders als ein Rockerclub. Auch da gibt es, ich denke, die Schweigepflicht zum Beispiel, die muss viel mehr eingehalten werden auf der polizeilichen Seite als auf der Rockerseite. Also, Da haben die Polizisten es sowieso schon ganz gern gemacht mit Rockern. Sie wussten auch die Polizisten, dass sie in der Regel von Rockern nichts zu befürchten haben, denn Rocker hat ja, also ein Rocker konnte einem Polizisten selten gefährlich werden. Das ist nicht Bestandteil der Rockerethik, dass man sich mit Polizisten anlegt. Also insofern war das schon mal eine leichte Übung und zum anderen jede Rocker-Razzia oder jede Razzia bei einem Rockerclub erspart einem Polizisten ja eine Razzia möglicherweise bei irgendeiner osteuropäischen Gang und ich glaube, der hätte ja viel mehr Probleme.
Das mag sein. Ja, vor allem, weil die kann man ja nicht an einer Kutte identifizieren.
Die kann man nicht an einer Kutte identifizieren, sie sprechen auch nicht die gleiche Sprache.
Überhaupt, also zeitweise hat man ja so den Eindruck, das ist auch wieder so ein Widerspruch für Außenstehende, also so ein Clubwechsel, der ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Der eine Club heißt jetzt so und morgen kommt dann das Angebot von den Hells Angels, hey, wollt ihr nicht bei uns einsteigen? Und zack, wechselt man die Kutte und vorher war aber dieses mit diesem, ich sage jetzt mal, Eagles Forever Eagles, nur so als Beispiel.
Richtig.
Und man hat seine Kutte hochgehalten und Bruderschaft fürs Leben und richtig, so weiter. Und dann plötzlich wechselt man die Kutte und dann ist man plötzlich forever ein Angel oder ein Bandido oder also wie funktioniert das eigentlich so rein innerlich, dass man so richtig fürs Leben ist es ja dann nicht so wirklich gedacht.
Also das ist kein Widerspruch, das ist schon immer so, wer in einem großen Club Mitglied ist, also ob es jetzt die Hells Angels oder die Bandidos oder die Outlaws oder der Gremium MC sind, was so die vier größten deutschen Clubs sind, der blickt in der Regel, oder es war früher zumindest immer so, der hat immer auf ein oder zwei oder gar drei Clubs zurückgeblickt, in denen er vorher Mitglied war. Mhm. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Entweder wechselt man dann als einzelnes Mitglied zu einem anderen Club, zu einem größeren Club über, oder der kleine Club, in dem man zu Anfang Mitglied ist, wird komplett von einem anderen Club übernommen. Sowas funktioniert ja auch, so dass sie oft verschiedene Tätowierungen auf den Unterarmen haben von vorherigen Clubs. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mich mit einem Bandido unterhalten hatte. Den hatte ich irgendwo auf einer Präsidentenversammlung in bei Dessau, glaube ich. Dort hatte ich mich mit einem Bandido unterhalten und irgendein anderer kam dazu und guckte mich so an und guckte ihn an und fragte dann, woher wir uns denn kennen würde. Und der Bandido zeigte dann auf seinen Unterarm und zeigte dort seine Dreckenstätowierung. In dem Club war er nämlich vorher und meinte, na, aus den Zeiten würde er mich noch kennen. Mhm. Ist also eine ganz normale Rockerlaufbahn, dass man ein oder zwei oder drei Clubs hat, auf die man zurückblickt und dass man immer in einen jeweils größeren Club übergetreten ist. diese Wechsel dann, diese großformatigen Wechsel in den 2010er Jahren, die waren allerdings schon ungewöhnlich und da wurde ungewöhnlich häufig und ungewöhnlich schnell gewechselt. Das war dann tatsächlich so ein Punkt, wo einfach alles eskalierte, wo die Geister, die wir gerufen hatten, wo wir diese Geister plötzlich nicht mehr los wurden und womit es dann auch anfing, dass unsere Szene allmählich kaputt ging.
Gibt vielleicht dann beim ein oder anderen Rocker auch den Loyalitätskonflikt? Ich meine, man war jetzt, was weiß ich, 10 Jahre in einem Club mit irgendwelchen Brüdern zusammen und wieder 5 Jahre später ist der eine dann bei dem Club und der andere bei einem verfeindeten Club und dann stehen sie sich gegenüber. Was machen sie jetzt? Sind sie jetzt Brüder und Freunde fürs Leben, weil sie mal gemeinsam im Club waren, oder gehört die Loyalität jetzt dem neuen Club oder dem neuen Präsidenten? Oder, also das sind, glaube ich, schon Konflikte, oder?
Die Loyalität gehört natürlich dem Club, in dem man aktuell ist. Mhm. Und das ist ganz logisch und das gehört sich auch so. Aber diese Konflikte waren es auch oft, die Dinge haben eskalieren lassen. Die Jungs sind, die kommen ja allesamt aus der gleichen Szene, aus der gleichen Subkultur. Das sind ja oft genug Sandkastenfreunde gewesen, die dann in verschiedenen Clubs plötzlich unterwegs waren. Möglicherweise waren sie auch erstmal noch in gleichen Clubs und dann haben sie sich miteinander zerstritten, auch aus persönlichen Gründen, weil der eine die eine Freundin hatte und der andere war auch noch scharf auf sie oder aus welchen Gründen auch immer. Oft genug sind Streitigkeiten deshalb eskaliert, weil man Streitigkeiten aus den Jahrzehnten davor noch weiter ausgefochten hat, die eigentlich mit der Clubzugehörigkeit gar nichts mehr zu tun hatten. Gerade im Ruhrpott, diese Geschichte zwischen Bandidos und Hells Angels, was jetzt zum Verbot der Bandidos geführt hat in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen, da haben die Clubs einfach zu dicht aufeinander gelebt innerhalb des Ruhrpotts. Da gibt's die Freeway Riders und die Bandidos und die Städte sind alle dicht beieinander und jede Stadt hat einen Freeway Riders und einen Bandidos Chapter.
Aber jetzt schwierig auch mit Gebietsansprüchen, die durchzusetzen.
Richtig, da ist es mit den Gebietsansprüchen kompliziert und die kennen sich alle untereinander noch aus Sandkastenzeiten und da sind die Freebase haben ehemalige Bandidos in sich in ihren Reihen, die Bandidos haben ehemalige Freebase in ihren Reihen, also da sind die Verquickungen ganz kompliziert und genau das hat dann möglicherweise zu den Eskalationen geführt, von dem man dann anschließend sagt, das wäre ein Rockerkrieg. Wäre ich mal vorsichtig, immer alles gleich als Rockerkrieg zu titulieren, das ist halt ein Thema. Ich war auch jetzt nicht für den Buchtitel, ne? Also ich meine, das Wort Rockerkrieg kommt ja auch in meinem Buchtitel vor.
Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg.
Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg, ja. Natürlich, das ist ein reißerischer Titel, es hilft nichts, auch wenn dieser Rockerkrieg, behaupte ich, nicht wirklich ein Rockerkrieg war. Dieses Wort ist einfach ein Wort, das zieht und das, wenn man es im Internet eingibt, sofort, da blinkt dann sofort alles auf und es hilft nichts. Da musste ich diesen Titel auch in unserem Buch unterbringen. Das hatte ich mit dem Verlag so abgesprochen und hilft nichts. Das habe ich zähneknirschend auch so hingenommen.
Jetzt sind auf dem Cover ja 2 Bandidos abgebildet. Könnte es sein, dass da die Hells Angels dann ein bisschen eifersüchtig werden oder die dann also sagen so, hey, warum habt ihr uns nicht genommen oder wenigstens einen von beiden oder so? Führt sich das jetzt fort, diese Eifersüchteleien, die man aus Bikers News Zeiten noch kennt?
Das hätten wir früher ganz sicher gehabt. Ich muss sagen, ich bin jetzt, die Hells Angels sind ja ganz sicher der bekanntere und der Ruhm, im weiteren Sinne ruhmreichere Club, also der, bei dem alles klingelt, während Bandidos ist immer so ein Clubname, der erst dann so genannt wird, nachdem zuvor der Name Hells Angels genannt wurde. Da habe ich vielleicht auch so ein Stück Hausfrauenethik in mir, wie die Muttis, die vorm Fernseher sitzen und beim Fußballspiel für die schwächere Mannschaft ist. Womit ich jetzt nicht gesagt habe, falls ihr an Bandido zuhört, dass ich die Bandidos für die Schwächeren halte, aber da bin ich schon ganz zufrieden damit, dass ich jetzt hier in diesem Fall die Bandidos auf dem Titelbild habe und nicht die Hells Angel, weil ich denke, das ist einfach im Sinne der Ausgewogenheit eine ganz kluge Entscheidung, dass wir die Bandidos aufs Titelbild genommen haben und nicht die Hells Angels, denn der Schriftzug wiederum des Buchcovers ist ja schon ein sehr den Hells Angels ähnlicher Schriftzug.
Ach Gott,
der
oben das fällt mir jetzt erst auf.
Auch noch in roten Buchstaben. Ne, der Schriftzug der Hells Angels ist ja auch in roten Buchstaben. Ja. Also eigentlich haben wir mit dem Cover des Buches beide Clubs gleichermaßen und ausgewogen bedient.
Was wünschen Sie sich für diese Szene jetzt für die nächsten paar Jahre? Zurück zu Lagerfeuer, Biergelage und Campground oder so? Einfach zu den Wurzeln vielleicht mal wieder ein bisschen zurück oder?
Also dieses Zurück zu den Wurzeln und alles soll so werden, wie es früher mal war, damit habe ich immer ein Problem gehabt. Ich meine, ich bin nun auch inzwischen 60 Jahre alt, aber ich will doch immer wieder versuchen, nicht die Sprüche der alten Männer zu kloppen. irgendwas zurück und früher war alles besser, sowas kann ich nicht mehr hören. Das wird natürlich in der Szene sehr viel gesagt und gepredigt und da gibt es ganze Fraktionen, die sich dann Oldschool nennen, das sind dann die Oldschooler, ne, die Männer der alten Schule, die zu irgendwas zurück wollen. Ich denke, so wie die Stile der Motorräder sich ändern und die Kleidungsstile sich ändern, so ändert sich überhaupt eine ganze Szene. Würde ich also jetzt nicht zu einem zurück sagen. Ich würde mir ein bisschen wünschen, so eine Aussöhnung der Generationen, also dass wir, ich sage jetzt schon wieder wir, obwohl wir doch von den Rockern die Rede ist, also ich würde mir wünschen, dass wir unseren Frieden mit den Migrantengangs im weiteren Sinne finden. Das ist das, was ich früher schon gesagt habe, die müssen sich halt die Hörner erstmal abstoßen und ich finde das eigentlich sehr hintersinnig, dass ausgerechnet eine Szene, der man ja früher sehr oft diese Verbindung zur rechtsradikalen Szene nachsagte, dass ausgerechnet diese Szene so viele Migranten aufgenommen hat, das finde ich ja schon mal als solches sehr komisch und sehr treffend und einfach ein schönes Phänomen und da würde ich sagen, da sollten wir unseren Frieden finden und abwarten, dass die Migrantengangs, die Jungen, sich auch ihre Hörner abgestoßen haben. Das ist ja nun inzwischen alles der Fall durch Corona, durch den erzwungenen Winterschlaf und durch die Clubverbote und so weiter hat sich das ja sowieso alles aussortiert, so dass wir vielleicht nicht zu alten Männern werden, die Sprüche klopfen. Früher war alles besser und alles muss so sein wie früher und wer jetzt neu dazukommt und eine andere Musik hört, der gehört nicht zu uns. Das schmeckt mir gar nicht so, was haben wir uns von unseren Vätern anhören müssen und ich finde, wir sollten uns nicht die Blöße geben und plötzlich die gleichen Sprüche klopfen, wie unsere Väter sie geklopft haben.
Mhm. Wie ist das eigentlich bei Ihnen familiär, wenn der Vater so in der Rockerszene unterwegs ist, fällt es einem als Kind wahrscheinlich schwer zu rebellieren, oder?
Also meine Kinder sind ganz eigene Persönlichkeiten, also wirklich eigene Persönlichkeiten.
Die hören Schlager.
Meine Tochter war in ganz jungen Jahren sehr scharf darauf, bei mir auf dem Motorrad mit hinten drauf zu fahren. Jetzt ist sie etwas älter geworden und hat auf einmal Angst und will das gar nicht mehr. Ich denke, das gehört zur Entwicklung und ist dann auch in Ordnung so. Und mein Sohn wollte eigentlich von vornherein nie unmittelbar Motorrad fahren. Eine Zeit lang war er dann ganz froh, dass er sich überhaupt ein Herz gefasst hat und sich hinten drauf gesetzt hat. Aber die sind da beide nicht scharf aufs Motorrad fahren und wollten eigentlich meine Rockerszene auch nie kennenlernen. Ich hätte sie durchaus gerne mitgenommen. Es gab eine Zeit, wo ich sie gerne mal mit dabei gehabt hätte, dass sie einfach sehen, was der Papa so macht. Zumal ja die durchgeknallten Typen auf so einer Rockerveranstaltung alleine schon sehenswert sind. Aber das wollten die Kinder immer nicht. Und ich denke auch, das ist in Ordnung so. Es ist ja der Sinn der Sache als Kinder oder als Jugendlicher, dass man nicht das macht, was die Väter machen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es ein bisschen mehr kennengelernt hätten, ein bisschen mehr Interesse gehabt hätten. Gleichzeitig hatten sie es nicht, sondern haben ihr eigenes Ding gemacht. Und das eigene Ding ist ja sowieso immer viel besser. Insofern ist es völlig in Ordnung.
Wenn jetzt die Tochter Frau eines Rocker-Club-Präsidenten wäre?
Also ich glaube, also eigentlich würde ich behaupten, das wird nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Allein schon deswegen, weil Kinder, wie gesagt, was Eigenes machen wollen und nicht das machen, was der Vater will. Aber manchmal führt einen ja die Entwicklung oder Schicksal dann genau zu dem hin, zu dem, was man nicht will. Das ist ja oft genug so im Leben. Mhm. Das ist ja gewissermaßen die große freudsche Fehlleistung, die einem dann widerfährt. Dass man genau das macht, was die Eltern machen, obwohl man es doch gar nicht wollte, wenn noch mal ein paar weitere Jahre ins Land ziehen. Sagen wir so, ich würde mich freuen, weil ich dann feststellen würde, ach schau mal an, da gibt's in der Generation unter mir tatsächlich wieder Rocker, die keine alten Männer sind. Also warum sollte dann meine Tochter nicht einen Rockerpräsidenten als Freund haben?
Kann man so sehen. Gut, die Bikers News ist Geschichte. Was macht Michael Alsdorf jetzt so in der näheren Zukunft?
Mein Buch
ist draußen.
Richtig, mein Buch ist draußen. Ein Roman habe ich geschrieben, den will kein Verlag haben. Ich behaupte mal, in den Zeiten unter dem Corona-Verschluss haben alle ihre Romane geschrieben. Die Verlage werden sich bedanken, wenn da jetzt noch jemand kommt.
Worum geht's in dem Roman?
Och, da geht's überhaupt nicht um Motorräder. Da geht es eigentlich geht es da um den Geschlechterkonflikt, der sich wiederum in den Medien niederschlägt. Also wo wir hier gerade einen Podcast machen, es geht wirklich um dieses Thema. Wie die die Kultursender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer mehr von Frauen vereinnahmt werden und wie sich das ganze Programm in diesen Sendern dann entsprechend dem Frauengeschmack gemäß verändert. Das erzähle ich in meinem, ja, mein Roman ist vielleicht kein Roman, sondern eine Erzählung oder eine Novelle. Das Ding ist ja auch so, ein Roman ist ja nicht fertig, solange er nicht wirklich als Buch erschienen ist.
Aber hat aber dann auch so einen philosophischen Hintergrund quasi.
Das hat ganz sicher einen philosophischen Hintergrund, denn mit dem Wechsel der Geschlechter in den führenden Positionen des Rundfunks wechselt ja auch die Musik. Und Männer hören nun mal eine andere Musik als Frauen. Und das ist eigentlich so die Grundmelodie,
ist das so?
Musikalisch
zu reden. Ist es so, dass Frauen andere Musik hören als Männer?
Männer sind, wir haben natürlich zum einen das Thema, dass Männer die härtere Musik hören, aber intellektuelle Männer hören ja vor allen Dingen die kompliziertere Musik.
Aha, okay, also klassische dann, oder?
Ob sie jetzt klassisch ist oder ob es das ist, was man im weiteren Sinne Jazz nennt oder progressive Musik oder sowas, das ist eigentlich typische Männermusik. Es gab kaum Frauen, die die Musik von Frank Zappa gehört haben oder die Musik des Progressive Rocks in England in den frühen 70er Jahren gehört haben. Das war eigentlich allesamt typische Männermusik. Während die Frauenmusik war dann die vielleicht von Phil Collins, die Phil Collins gespielt hat, als er bei Genesis ausgestiegen ist. Das ist dann die Musik für die Frauen.
Und Bohemian Rhapsody kam ja von Männern.
Jetzt auch obendrein noch von schwulen Männern und damit passt die ganze Sache wieder. Es ist ein furchtbares Lied, Bohemian Rhapsody. Also also damit komme ich, also das ist ja nun wirklich keine, also das ist definitiv keine Männermusik. Sie klingt halt vielleicht ein bisschen klassisch, weil da ein paar Streicher drin sind, aber das ist ja trotzdem nur vier Viertel, zwei Viertel Takt und ganz normale Harmonien. Also das ist Musik, die langweilt mich. Die will ich eigentlich nicht hören.
Okay, das ist ja dann auch Geschmackssache. Also meins ist jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber das beantwortet aber jetzt noch nicht ganz die Frage, was machen Sie jetzt?
Ich bin noch arbeitslos. Jetzt werde ich demnächst aus der Förderung der Arbeitslosigkeit aussteigen müssen. Das hilft nichts. Ich bin über 58 und habe mein Arbeitslosengeld noch ein bisschen länger gekriegt. Aber ich denke, entweder werde ich bei meinen ehemaligen Kollegen unterkommen, die alten Zeitschriften aus unserem Verlag wiederbelebt haben, unter dem gleichen Namen, aber unter neuer Firmierung. Bikers News gibt es nun so nicht mehr. Oder ich werde als freier Reporter oder Schreiberling unterwegs sein und das, was man dann Existenzgründung nennt, in irgendeiner Weise in die Wege leiten. Das ist das, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin 60 Jahre alt, bis 67 sind noch ein paar Jahre, die ich um die Ecke bringen muss.
Aber ja, und schreiben kann man auch später immer noch.
Mit Schreiben kann man nur so am allerwenigsten Geld verdienen, es sei denn eben für irgendwelche Zeitschriften. Also ist es tatsächlich, so banal es klingt, auch für mich ein Problem. Ne? Da war man mal Chefredakteur und nun ist man schlichtweg arbeitslos. Ich konnte mich lang genug damit abfinden. Es hat sich ja abgezeichnet, dass unsere Hefte sich immer weniger verkauft haben. Printmedien hat keiner mehr bezahlt, weil im Internet alles umsonst zu kriegen war. Unsere Verkaufszahlen gingen immer weiter bergab. Insofern, ich habe eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Ich habe 2-3 Jahrzehnte gehabt, die ich nicht nur nicht missen will, sondern von denen ich wirklich dankbar bin und das für eine große Gnade halte, dass ich unter den Rockern so unterwegs sein konnte und das alles erleben konnte in dieser Zeit, so schwierig, so viele schlaflose Nächte ich auch immer hatte. Es war eine großartige Zeit, auf die ich jetzt so allmählich zurückblicken kann, und in irgendeiner Weise muss ich jetzt noch schauen, dass ich mich über Wasser halte durch irgendwelche Schreibereien. Meine Güte, hier siehe bei der Allgäuer Zeitung, vielleicht haben Sie ja was für mich.
Schauen wir mal, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz zu diesem Buch ein kleines Resümee ziehen. Und zwar, alle, die sich für die Rockerszene, für die Rockerkultur interessieren, sollten das gelesen haben. Also das soll jetzt keine Werbung in dem Sinn sein, aber es ist tatsächlich ein gut zu lesendes Buch. Und ich muss auch sagen, ich als Rechtschreib- und Grammatik-Nerd habe insgesamt nur 4 Fehler gefunden.
Ich habe noch mehr gefunden.
Also wir sind 4 aufgefallen.
Aber Sie haben recht, das kommt so ungefähr hin. Also ich habe das dann anschließend auch noch. Man kann ja so viel auf dem Bildschirm lesen, wie man will.
Das ist tatsächlich wenig. Für ein ganzes Buch ist 4 wirklich wenig,
finde ich. Es sind aber einige Formulierungen noch drunter, die ich war immer unglücklich mit mir selbst. Ich habe immer hohe Ansprüche gehabt. Und auch in diesem Fall fuchsen mich die Fehler natürlich. Ich würde mir wünschen, dass es eine zweite Auflage gibt. Aber dafür, glaube ich, wird das Buch kein Bestseller werden, weil ich ja nicht wie Bad Boy Uli irgendwelche Räuberpistolen abliefere, die mit Schutzgelderpressung und Menschenhandel und Drogenhandel zu tun hat. Mhm. Sondern ich schreibe ja eigentlich nur das, was ich für die Wahrheit halte oder als Wahrheit erlebt habe über die Rocker-Szene. Also ich behaupte, es gibt kein wahrhaftigeres Buch über das Thema Rocker und vor allen Dingen über das Thema Rocker und Spiel der Rocker mit den Medien und Spiel der Medien mit den Rockern als dieses Buch, denn das ist, glaube ich, das Wichtigste an dem Buch. Es ist ja nicht nur, also zu allerletzt sind es meine Memoiren, das sind es nur am allerwenigsten, am eher ist es noch eine Geschichte des Rockerkrieges aus einer ganz bestimmten Perspektive, aber vor allem ist es eigentlich ein Buch, das, denke ich, sehr gut Aufklärung darüber leistet, wie Medien funktionieren, wie Schlagzeilen funktionieren, wie Presse funktioniert. Da würde ich das Buch wirklich jedem ans Herz legen, nicht nur den Leuten, die eine Affinität zur Rockerszene haben.
Vielen herzlichen Dank, Michael Alsdorf, Ex-Chefredakteur des Magazins Bikers News, Checkpoint der Rocker, für diese Ausführungen und auch dafür, den ein oder anderen Widerspruch, den ich da durchaus rausgelesen habe, vielleicht aufzuklären. Vielleicht der Nächste, der es liest, findet vielleicht noch mehr, aber das macht es ja auch irgendwo spannend. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.